ist da immer Werbung für die Volleyball-Bundesliga. Die findet ja im Moment nicht statt, also ist auch mal Platz für ein anderes Banner. Da hängt jetzt seit geraumer Zeit ein Bibelvers. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, ist da zu lesen. Wenn ich es richtig verstehe, eine Aktion der evangelischen Kirche, eben auch gerade in Zeichen von Corona. Jetzt bin ich so oft an diesem Banner vorbeigefahren und steter Tropfen höhlt den Stein. Jedenfalls habe ich mich nun für heute Morgen entschieden, über diesen Vers zu predigen. Allerdings so, dass ich nicht nur allein über diesen einen Vers spreche, sondern ich möchte gerne den Textzusammenhang mit dazu nehmen, in dem er steht. Ich lese also aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 7 bis 10, 2. Timotheus 1, die Verse 7 bis 10. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Denn der Geist, den uns Gott geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen, vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäme dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten, und schäme dich auch nicht für mich, weil ich seinetwegen in Haft bin, sondern sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Er hat uns gerettet und er hat uns berufen durch seinen heiligen Ruf. Das geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten, sondern aus seinem eigenen Entschluss und aus der Gnade, die er uns vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt hat. Aber jetzt wurde diese Gnade offenbar durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt und er hat durch die gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Liebe Gemeinde, der zweite Timotheusbrief ist ein urchristlicher Seelsorgebrief. Paulus schreibt ihn an seinen Lieblingsmitarbeiter, den Timotheus. Von Timotheus selbst ist bekannt, dass er zur Mutlosigkeit und zur Verzagtheit geneigt hat. Das macht ihm Paulus aber nie zum Vorwurf, auch in unserem Brief hier nicht. Paulus hält ihm nicht vor, was man ja vielleicht auch machen könnte, wer an Jesus Christus glaubt und ihm nachfolgt, der hat ja gefälligst mutig zu sein und stark und keine Angst zu haben. Nee, so schreibt Paulus gerade nicht an seinen jüngeren Kollegen und Freund und Bruder, sondern er erinnert den Timotheus vielmehr daran, dass der Geist Gottes mitten in der Situation der Angst und der Verzagtheit auf dem Plan ist. Und zwar als Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Man könnte auch übersetzen der Klugheit oder des gesunden Maßes. Die Erfahrung der Angst, ja, auch die bedrückende Erfahrung, seinen Mann oder seine Frau nicht gestanden zu haben und feige gewesen zu sein, diese Erfahrung bleibt auch uns Christen nicht erspart. Wenn ich das extra so mit sage, mit erwähne, nicht nur seinen Mann, sondern auch seine Frau nicht gestanden zu haben, dann ist das hier keine Gender-Rhetorik, sondern es hat einen anderen Grund. Paulus erwähnt nämlich zwei Verse vor unserem Predigtext zwei Frauen, die als besonderes Vorbild gelten sollen, gerade für den Timotheus. Vers 5. Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen. Es ist derselbe Glaube, der schon in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike wohnte. Und ich bin überzeugt, er wohnt auch in dir. Das ist schon eine Besonderheit, wenn im Neuen Testament diese Frauen mit Namen genannt werden, auch als Vorbilder, als Mütter im Glauben. Es war ja eine sehr patriarchalisch, also männerdominierte Gesellschaft damals. Da war das gar nicht so üblich, die Frauen mitzuerwähnen. Die Erwähnung von der Louis und der Eunike erinnert mich an meine eigene Großmutter und an meine Mutter und an ihren Glauben und an ihre Gebete. Kann ich ganz gut nachvollziehen, wie der Paulus hier zu seinem jüngeren Kollegen spricht. Und ich frage mal so bei euch nach, wie ist es denn so bei euch? Gibt es da auch Frauen, Mütter, Großmütter oder andere, die euch in eurem Glauben ermutigt haben, die euch geprägt haben mit ihrem Glauben und ihren Gebeten, dann haltet sie in dankbarer Erinnerung. Ich sprach eben schon davon, die Erfahrung der Angst, auch die bedrückende Erfahrung, seinen Mann, seine Frau nicht gestanden zu haben und feige gewesen zu sein, es bleibt vielen von uns Christen auch nicht erspart. Dietrich Bonhoeffer ist gewiss einer, der seinem Leben viel Mut bewiesen hat. In der Haft hat er des Öfteren sich selbst in der Situation der Angst beschrieben. Zum Beispiel so: unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Ja, so ist Angst. Auch Jesus selbst hat in der Situation des Todes und der Gottverlassenheit seine Angst hinausgeschrien. Und der Angstschrei Jesu ist nicht ungehört verhallt. Gott hat sich zu Jesus bekannt. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Und darum dürfen wir gewiss sein, um Jesu Christi willen kann uns keine Angst, kein Abgrund, keine Verzagtheit, keine Feigheit, die uns bedrückt, von der Liebe Gottes trennen. Bill Gates, der Begründer des Riesenkonzerns Windows, einer der reichsten Männer der Welt, soll mal gesagt haben, wer die Bilder beherrscht, beherrscht die Köpfe der Menschen. Wer die Bilder beherrscht, beherrscht die Köpfe der Menschen. Und Bill Gates hat darauf hingewiesen, dass die Bilder in unseren Köpfen darüber entscheiden, was wir unseren Problemen und unseren Ängsten in dieser Welt entgegenzusetzen haben. Ich glaube, dass er damit etwas Richtiges erkannt und benannt hat. Spiegelt sich für mich auch in unserem Predigtext wider. Timotheus hat ein Bild im Kopf, nämlich das Bild von dem Häftling und Todeskandidaten Paulus. Den vor Augen liegt doch die Frage auf der Hand, lohnt sich das alles? Lohnt sich das, ihm nachzufolgen, einem ähnlichen Ruf wie dem, den Paulus hatte? Da kann einem doch schon Angst und Bange werden. Und dem setzt Paulus dann eben ein anderes Bild entgegen. Er erinnert den Timotheus an das, was ihm von Gott gegeben ist, an seine Berufung und an die Gabe des Heiligen Geistes. Paulus sagt, erinnere dich daran, was das für ein Geist ist, den Gott gibt. Schau nicht auf deine Verzagtheit, auf deine Furcht, schau auf die Kraft des Geistes. Du hast sie doch schon erlebt. Und schau auf die brennende Liebe, selbst wenn sie im Moment nur so in dir vor sich hin glimmt, aber sie kann und soll ja von Neuem entflammt werden. Und schau auf die Besonnenheit, auf die Klarheit, auf die Klugheit, die dir der Geist Gottes schenkt. Ja, die Bilder in unseren Köpfen üben einen entscheidenden Einfluss auf unser Leben aus. Und ich möchte euch noch von einem weiteren Bild erzählen, das mich seit einigen Jahren begleitet. Ich habe es gelesen bei Dostojewski. Dostojewski, dieser bekannte russische Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert. Ich habe eine Gesamtausgabe von dem zu Hause. Sieht immer gut aus, ja, besonders wenn Leute dran vorbeilaufen. Geschenkt. Ab und zu lese ich auch mal drin. Unter anderem habe ich gelesen in seinen Aufzeichnungen aus dem Totenhaus, da beschreibt er die ersten Tage seiner Gefangenschaft in Sibirien. Wenn ihr das nachlesen wollt, es eignet sich nicht als Abendlektüre, da verbringt ihr sonst eine unruhige Nacht vermutlich. Nun zu dem Bild. Es ist eine Kindheitserinnerung, von der Dostojewski in seinem Tagebuch berichtet. Es war also während seiner Verbannung in Sibirien im Alter von 29 Jahren, der zweite Ostertag, ein arbeitsfreier Tag, und alle anderen verbrachten diesen Tag mit Essen und Trinken und Spielen. Nee, nicht mit Essen, steht nicht dabei. Nur mit Trinken und Spielen. Zu essen gab es nicht wirklich viel. Jedenfalls spielten sie und tranken, um ihre unglückliche Lage zu verdrängen. Dostojewski liegt auf einer Pritsche. Und ihm fällt eine Begebenheit ein, als er im Alter von 9 Jahren in seiner Heimat am Rande des Waldes spielte. Plötzlich ruft jemand, ein Wolf kommt. Dostojewski erschrickt sich zu Tode und läuft in seiner Angst zu einem Bauern, der in der Nähe auf seinem Feld den Acker pflügt. Dann kommt er atemlos zu diesem Bauern und wiederholt nochmal, ein Wolf kommt. Der Bauer streicht dem Jungen liebevoll über die Haare und sagt, na sieh mal, du hast dich aber erschreckt. Lass mal gut sein, Jungchen, Christus ist mit dir. Dostojewski erzählt dann weiter, ich erinnere mich an das zärtlich-mütterliche Lächeln des armen, leibeigenen Bauern, an das Bekreuzigen seiner Hand und wie er vor Verwunderung den Kopf wiegte. Sieh mal an, du hast dich aber erschreckt, Jungchen. Und besonders an seinen dicken, erdbeschmutzten Finger erinnere ich mich, mit dem er leise, wie mit schüchterner Zärtlichkeit meine zuckenden Lippen berührte. Natürlich hätte auch jeder andere ein erschrecktes Kind beruhigt, aber hier bei dieser einsamen Begegnung geschah gleichsam noch etwas anderes. Die Begegnung geschah in der Einsamkeit auf freiem Felde und nur Gott allein und hat vielleicht von oben zugesehen mit wie tiefem und allwissendem Menschengefühl, mit wie spürsinniger, nahezu weiblicher Zärtlichkeit das Herz manch eines unwissenden, leibeigenen russischen Bauern erfüllt sein kann. Dieser Bericht ist für mich wie ein Kommentar zu dem Wort, das Paulus an den Timotheus und an die Gemeinde geschrieben hat. Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit, der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Noch einmal Dostojewski. Als ich von der Pritsche aufstand und mich umschaute, fühlte ich ganz plötzlich, ich weiß es noch, dass ich diese Unglücklichen mit ganz anderem Blick betrachten konnte. Und dass auf einmal wie durch ein Wunder jeder Hass und jede Wut aus meinem Herzen verschwunden waren. Ich ging und beobachtete aufmerksam die Gesichter, denen ich begegnete. Dieser Kerl mit dem rasierten Schädel und dem gebrandmarkten Gesicht, der betrunken mit heiserner Stimme sein Lied gröhlt, der kann doch vielleicht auch so ein Bauer sein. Liebe Gemeinde, die Bilder, die wir im Kopf haben, bestimmen, wie wir uns inmitten der Welt fühlen und was wir unserer Angst, unserer Scham, unserer Verzagtheit entgegensetzen können. Das Wort Gottes sagt uns heute, Christsein ist mehr als die Beschäftigung mit religiösen Neigungen. Christsein bedeutet, ich habe einen Ruf vernommen. Und in diesem Ruf habe ich meinen eigenen Namen gehört. Ich weiß, ich bin gemeint. Gott hat es auf mich abgesehen. Du, sagt der rufende Gott zu mir. Und ich darf mit Du antworten. Und dieser Anruf Gottes ist eben so viel mehr als nur eine religiöse Zutat zu einem ansonsten mehr oder weniger intakten Leben. Unsere Beziehung, unser Verhältnis zu Gott ist die Lebensfrage Nummer eins. Gott will mit seiner Kraft, seiner Liebe, seiner Besonnenheit in uns wohnen. Und darum öffnet euch diesem Geist, gebt ihm Raum. Er hilft euch gegen eure Ängste und eure Verzagtheiten. Und als zweites sagt das Wort Gottes, beim Christsein geht es nicht zuerst um eine Inpflichtnahme, um religiöse Pflichten, sondern es geht um eine Gnadengabe Gottes. Es geht um das Geschenk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will uns vom frommen und auch vom gesellschaftlichen Leistungsdruck befreien. Wir leben in einer Weltzeit, in der die Menschen überwiegend nach ihrer Leistung beurteilt werden. Bereits die Leistungen in der Kinder entscheiden anscheinend zu großen Teilen mit darüber, was sie später mal für einen sozialen Status haben werden. Ja, wir sind in vielen Bereichen dem Leistungsdruck unterworfen. Ich meine, das hat auch auf unsere Frömmigkeit, auf unsere Art, unser Christsein zu leben, abgefärbt. Dabei wissen wir im Grunde doch sehr genau, dass die einseitige Leistungsorientierung unsere Gesellschaft immer unmenschlicher macht. Starke und Schwache, Junge und Alte, Gesunde und Kranke gehen gleicherweise daran kaputt. Wenn wir menschlicher, gütiger und zukunftsfähiger werden wollen, dann brauchen wir eine ganz neue Lebensorientierung. Eine Orientierung, nach der wir uns selbst und die anderen nicht mehr in erster Linie nach der Leistung beurteilen, sondern nach dem Maßstab der Liebe Gottes. Paulus schreibt dazu in unserem Predigttext, Vers 9, Gott hat uns gerettet und dazu berufen, ihm ganz als Eigentum zu gehören. Und das nicht aufgrund unserer guten Taten, aufgrund unserer Leistung, sondern aus seinem eigenen freien Entschluss. Ihm gehören wir aus reiner Gnade. Gott hat jeden Einzelnen von uns geschaffen nach seinem Ebenbild. In Jesus Christus hat er uns seine bedingungslose Liebe offenbart. Und durch den Heiligen Geist hilft er uns, als seine Kinder in dieser Welt zu leben. Römer 8, Vers 14, alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Sagt es die gute Nachricht-Bibel, ihr habt vielleicht mehr den Luther im Ohr. Die, die der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Dostojewski hat auf seinem Sterbebett Folgendes zu seinen Kindern gesagt: Habt unbedingtes Vertrauen auf Gott und zweifelt niemals an seiner Verzeihung. Ich liebe euch sehr, aber meine Liebe ist nichts neben der unendlichen Liebe Gottes für alle Menschen, die er geschaffen hat. Erinnern wir uns noch einmal an das zu Tode erschreckte Kind. Na sieh mal, du hast dich aber erschreckt. Lass mal gut sein, Jungchen, Mädchen. Christus ist mit dir. Ich schließe, indem ich noch einmal den Predigttext lese nach einer Übersetzung von Klaus Berger. Denn der Heilige Geist, den Gott uns geschenkt hat, ist nicht ängstlich, sondern kräftig, voll Liebe und Klugheit. Deshalb kannst du dich ohne Angst und Scheu zu dem bekennen, was unser Herr durch sein Wort verkündet und durch seinen Weg bezeugt hat. Du brauchst dich auch meiner nicht zu schämen, der ich um seinetwillen in Gefangenschaft bin, sondern wenn das Evangelium leidet, dann leide mutig mit. Gott wird dir die Kraft dazu geben. Er hat von allem, was Angst macht, befreit und uns berufen, sodass wir nicht mehr wie die anderen sind, sondern heilig, weil wir zu Gott gehören und geadelt durch Gottes Gnade. Denn was wir sind, verdanken wir nicht unserem eigenen Handeln, sondern Gott. Er hat uns ganz persönlich gewollt und seine Absicht war es schon vor ewigen Zeiten, uns ganz eng an Jesus Christus zu binden. Diese Gnade Gottes ist erst jetzt sichtbar geworden, da Jesus, der Messias, unser Befreier, erschienen ist. Er hat den Tod besiegt und uns Menschen durch das Evangelium mit dem Licht und der Klarheit erfüllt, die Leben, unzerstörbares Leben, bedeuten. Amen.